Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Als Philosophin, Kolumnistin, Journalistin, TV-Moderatorin ist sie mittlerweile eine richtig bekannte intellektuelle Größe, Thea Dorn. Was man aber definitiv nicht vergessen darf, sie ist eine gestandene Romanautorin, zuletzt mit dem voluminösen 600-Seiten-Roman Die Unglückseligen. Jetzt gibt es einen kürzeren, neuen, der am kommenden Montag erscheint, Trostbriefe an Max. So der Titel. Thea Dorn ist uns digital zugeschaltet. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ich habe Ihren großen Roman auch deshalb erwähnt, Frau Dorn, weil dort eine Johanna als Wissenschaftlerin nach Unsterblichkeit strebt. Im neuen Buch jetzt gibt es wieder eine Heldin gleichen Namens, die genau aber mit dem Gegenteil ringt, der Sterblichkeit. Und das eben exakt im Corona-Jahr in den Zeiten. Wer ist denn diese Johanna jetzt?
Die neue Johanna ist eine Journalistin, Ende 40, und ihr passiert zu Beginn der Epidemie das wahrscheinlich Schlimmste, was einem in dieser Phase passieren konnte. Sie hat eine betagte Mutter, die damals Mitte 80, äußerst unternehmungslustig, bekannte deutsche Schauspieleragentin, die gerne viel in der Gegend rumreist. Und diese Mutter hält es also nun für eine brillante Idee, im März noch nach Italien zu fahren, wo ja schon sozusagen die ersten Horrormeldungen aus diesem Land kamen. Wir sahen die Bilder aus Bergamo. Die Mutter lässt sich davon nicht beirren, fährt also herum, besucht Freunde, wird dann von diesen Freunden nach Hause geschickt und ja, gewissermaßen kommt es, wie es kommen muss. Diese Mutter steckt sich an, ist aber zu stolz, der Tochter zu sagen, dass es ihr schlecht geht, dass sie befürchtet, dass sie sich infiziert hat. Wird nachts in ein Krankenhaus gebracht, landet sehr schnell auf der Intensivstation. Und als die Tochter also endlich von Berlin, wo sie lebt, nach München kommt, wo die Mutter lebt, ist es schon zu spät. Sie darf nicht mehr in dieses Krankenhaus. Es ist aus Infektionsschutzgründen verrammelt. Sie weiß, da drin liegt ihre Mutter im Sterben und sie als Tochter darf nicht zu ihr. Das ist gewissermaßen die Urszene dieses Buches. Und das war für mich, weil ich von diesen Geschichten, als ich die anfing zu hören im Frühjahr, im März, April, weil es ist ja, also diese konkrete Geschichte ist erfunden, aber diese Fälle gab es ja. Und das war für mich erstmal der Anlass zu sagen, das ist ein Unrecht einer solch archaischen Wucht. Das ist eine derartige Tragödie, dass das, was die Vernunft gebietet, nämlich Krankenhäuser zu schützen, gleichzeitig eine solche Unmenschlichkeit beschwört, dass da nur noch die Literatur weiterhin.
Frau Dorn, jetzt schießen Sie schon mittenmang in den Problemkomplex, über den wir uns natürlich gleich intensiv unterhalten wollen. Aber erstmal jetzt noch zu diesen Briefen. Johanna schreibt nun verzweifelte Briefe nach dem Tod der Mutter an diesen Max. Dieser Max ist ein früherer philosophischer Lehrer, der auf irgendeiner Insel lebt. Klassischer Stoiker, der nüchterne Postkarten schickt mit meistens nur einem Satz so à la je nun, was soll sein, stell dich nicht so an. Und das bringt Johanna furchtbar in Harnisch. Und wogegen rennt sie denn an in diesen Briefen?
Wenn ich meinen armen Max hier ein bisschen verteidigen darf, also ganz so schlimm sind die Postkarten nicht. Das sind schon sehr, wie soll man sagen, wohlgesetzte philosophische Nadelstiche.
Also aber zum immer Beispiel, nur ein Satz.
Ja, er neigt zur Lakonie, sagen wir es so. Also gewissermaßen ist er, also er hat kein Handy, er hat kein WLAN, aber das ist gewissermaßen das Instagram der Philosophen. Also er schickt eben eine Postkarte mit einem Bild. Also der ganze Roman beginnt damit. Es ist eine sehr, sehr schöne Ansicht von der Ägäis. Und da steht eben nur eine einzige Frage drauf. Wie geht es dir? Und das ist einerseits die banalste aller Fragen. Also gerade wenn man es eher so amerikanisch versteht, da wird ja ständig gefragt, how are you today? Und keiner will wissen, wie es einem geht. Aber weil diese Postkarte eben, meine arme Johanna, in dieser grauenvollen Situation, ihre Mutter ist gerade erst vor ein paar Wochen gestorben, erwischt, wird das der Anlass, dass das alles aus ihr rausbricht. Also sie setzt sich eine Nacht hin und schreibt einen sehr, sehr langen Brief eben an diesen Max, wo sie ihm all das Grässliche erzählt, was passiert ist. Und dann schreibt er eben im nächsten Brief, in der nächsten Karte jetzt nicht etwa, oh Gott, das ist ja ganz schlimm, was dir passiert ist und hast du Freunde, die sich um dich kümmern, gibt es irgendwas? Oder er schickt dir irgendwie einen langen Sermon. Nein, er schreibt nur eine einzige Frage wiederum auf der zweiten Karte und die heißt, bist du bei Trost? Und das bringt natürlich, also das bringt diese arme Johanna an, die regt sich zu Recht furchtbar auf. Und dann fängt sie aber an nachzudenken und denkt, verdammt, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Also, weil wir jetzt wirklich wissen, ob ich jemanden habe, der mich tröstet, ob ich bei Trost bin, Oder will er mir sagen, ich verliere den Verstand, wenn ich weiter so zorne und tobe, wie ich es bisher getan habe?
Genau, sie zornt und tobt in diesem Buch gegen eigentlich ja alles und jeden, gegen die Politik, gegen die Corona, das Virus, gegen die umstehenden Menschen mit Masken, gegen alles Mögliche. Sie, Theodor, Sie haben vorhin schon vorweggenommen, was es in diesem Roman oder was die Initialzündung dieses Romans war. Das war natürlich dieses einsame Corona-Sterben im Frühjahr. Sie haben damals auch einen energischen Essay dazu veröffentlicht und im Buch habe ich so ein Zitat mir rausgeschrieben: Wer den Tod für einen sinnlosen Skandal hält und sich Tag und Nacht dennoch mit nichts anderem befassen kann, ist ein tragischer Idiot. Ich bin ein tragischer Idiot, sagt Hannah. Sind Sie es auch?
Nein. Ich hoffe, dass... Also ich nehme diese Verzweiflung dieser Figur einfach sehr ernst. Also wenn ich über mich 1:1 Theodorn hätte schreiben wollen, dann hätte ich keinen Roman gebraucht. Dieser Roman war für mich das große Glück, da eine Figur zu erfinden, die extreme Gefühlslagen hat, die ich auch schreiben, denen ich mich überlassen darf. Also diese Johanna, wir haben es ja selber gesagt, also die ist durchaus zornbegabt, aber sie ist dann auch teilweise, und deshalb mochte ich sie sehr beim Schreiben, wie ein Kind. Also sie sitzt dann auch am nächsten Tag wieder da und es tut ja wahnsinnig leid, dass sie den Max so geschimpft hat. Also eben in der einen Nacht kriegt er irgendeinen kurzen Wutbrief von ihr, wo sie ihn fragt, ob er eigentlich noch alle hat. Und am nächsten Tag setzt sie sich gleich wieder hin und sagt, oh Mensch, ich glaube, der Zornbrief ist schon angekommen bei dir, tut mir leid, ich habe jetzt angefangen nachzudenken. Die geht durch ein Schleuderbad der Gefühle und das tun wir, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen persönlich geht, aber ich würde mal sagen, selbst wenn wir nicht so was Extremes erlebt haben wie diese Johanna, geht das uns doch jetzt seit mittlerweile einem Jahr allen so, dass wir einerseits... Der Verstand sagt uns immer wieder, ja, ja, das ist natürlich alles sinnvoll, was wir hier an Schutzmaßnahmen ergreifen. Und dann kommen aber so diese Trotzdämonen, die sagen, ja, aber das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier seit einem Jahr so sitzen und uns alles verbieten sollen, was das Leben zum Leben macht. Und dieses ständige Hin und Her, das... Kann man, glaube ich, nur literarisch einfangen.
Also insofern ist die Johanna eine tolle Figur, weil da sozusagen aller Corona-Frust zusammenschießt. Aber man trotzdem, zwischendurch habe ich immer gegen sie aufbegehrt. Also jetzt mal zu diesem einsamen Tod. Natürlich empfindet denn jeder und jede diesen einsamen Tod als furchtbar. Aber Johannas wütender Protest nun gegen die Seuchenrittmeister, wie sie die Politiker und die Virologen generell nennt, finde ich auch ziemlich wohlfeil und manchmal auch zu kurz gedacht. Man, was wäre denn die humane Alternative, von Kopf bis Fuß vermummte Angehörige, die Intensivstation dann fluten. Man weiß ja auch nie genau, wann jemand dann stirbt. Soll man einfach die Schläuche abmontieren, die Beatmungsgeräte abstellen, die Kranken in ein anderes Zimmer schieben? So, jetzt dürfen die Angehörigen dabei sein bei deinem letzten Atemzug. Das ist doch genauso entsetzlich und zynisch.
Naja, Herr Scholl, jetzt machen Sie es aber ein bisschen einfach, weil ich habe ja gleich zu Beginn gesagt, und das ist für mich der Anlass wirklich gewesen, wir sind in einer Tragödie. Und eine Tragödie kennzeichnet sich dadurch aus, dass egal was man tut, es ist die falsche Variante. Man macht sich schuldig so oder so. Und das ist eins, wenn Sie mich jetzt politisch oder als Essayistin fragen, als Beobachterin des Zeitgeschehens, das ist eins meiner Unbehagen, dass mir zu wenig signalisiert wird, das Gespür dafür, was auch die völlig berechtigten Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche, was die an Schaden, was die auch ja tatsächlich an Unrecht produzieren. Ich werde nervös, wenn sich Politiker hinstellen und sagen, na ja, läuft ja im Großen und Ganzen doch alles gut. Das ist das, worum es mir da geht. Das ist ja, wenn ich ein Pamphlet hätte schreiben wollen, dann hätte ich auch ein Pamphlet geschrieben. Aber das war nicht das, worum es mir ging. Mir ging es wirklich darum, diesem Schmerz, der angerichtet wurde. Und da kann ich...
Der Schmerz, das ist ja völlig, glaube ich, da geht ja völlig jeder d'accord. Die Frage ist nur, wem gibt man die Schuld für diesen Schmerz? Ja, ich meine, Johanna ist definitiv keine Corona-Leugnerin. Polemisiert auch gegen ja so diesen ganzen verstrahlten Haufen von Aluhütchenträgern. Aber so in ihrer Gesamtwut laviert sie für meine Begriffe doch ganz schön nah am Querdenkertum, oder nicht?
Nein, Johanna ist die Tochter ihrer Mutter. Also diese verrückte Mutter, die eben, anstatt vorsichtig zu sein, noch nach Italien fahren musste. Die Tochter war diejenige, die gesagt hat, Mutter, komm zurück. Das ist Quatsch, bitte sei vorsichtig. Und das ist ja, aber so widersprüchlich sind wir Menschen oder viele von uns Menschen zumindest, dass dieselbe Tochter, die ihrer Mutter sagt, mein Gott, verdammt nochmal, sei doch bitte vorsichtiger, dass die selber auch im Laufe dieses Romans den einen oder anderen Leichtsinn begehen wird, wo sie selber zu sich anschließend sagen muss, mein Gott, das war jetzt aber wirklich nicht in Ordnung. Mhm. Also die ist ein, wie soll man sagen, ein durchaus emotionales Pulverfass. Sie ist aber überhaupt keine Dogmatikerin. Also da diese Lesart würde ich jetzt meiner armen Johanna nicht antun wollen.
Ich habe nur gesagt, laviert sie ganz schön da am Pferdchenkarton. Aber jetzt nochmal woanders hin. Nämlich, es geht ja, also mir ging es beim Lesen so, dass ich immer wirklich hin und her gerissen war. Ach ja, hast recht, kleine Jeanne d'Arc, aber dann hast du doch wieder einen Sockenschuss. Johanna greift nun, und das wird dann auch zum Zentrum des Buches, Theodoron, zur Philosophie, also zu Platon, Sokrates und schließlich zu Seneca. Was sucht, was findet sie denn bei diesen Denkern?
Na, Johanna hat das große Problem, sie glaubt an keinen Gott, sie glaubt an kein Jenseits, sie findet in der Religion keinen Trost. Also mit dem Fürchterlichen, was ihr passiert ist, das wäre ja ein klassischer Moment, wo Menschen, wenn sie denn gläubig sind, im Glauben Halt finden. Das hat sie leider nicht. Und damit steht sie und alle von uns, die eben keinen religiösen Halt haben, ja erstmal ziemlich nackt da. Zumal die Situation verschärft wird, das, was uns so jetzt erstmal unmittelbar einfällt, wenn wir über Trost nachdenken, dass da jemand anderes ist, der einen hält, Freunde, die einen trösten, dass man sich nachts zusammensetzen kann, dass man sagen kann, komm, einer bringt eine Flasche mit und wir trinken erstmal Trauer und Schmerz auch eine Nacht weg. Das ist ja alles nicht zugelassen. Das heißt, diese Einsamkeit steigert natürlich den Trostlosigkeitsschmerz über wirklich den Verlust dieser Mutter, die sie, das war eine alleinerziehende Mutter, also die hatten ein sehr symbiotisches Verhältnis, die beiden. Und auf einmal aus dieser quasi Symbiose in diese Einsamkeit gestürzt, bleibt ihr eigentlich nichts anderes übrig, als es damit zu versuchen, was sie mal studiert hat. Sie ist promovierte Philosophin, also geht sie nachts an die Bücherregale, auch angeregt natürlich durch Maxens Postkarten, und denkt, naja gut, also mit dem christlichen Trostkram brauchst du mir gleich gar nicht zu kommen, da glaube ich nicht dran, und das macht mich eher wütend, so eine christliche Demutsgeste. Und dann besinnt sie sich auf die Klassik und sucht, gibt es da Haltung, finde ich irgendwie was zwischen dem Unglaublichen, der Gefasstheit, mit der ein Sokrates in seinen Tod gegangen ist, der noch ein Skandal war, er wurde völlig zu Unrecht zu Tode verurteilt, da geht einer gefasst in seinen Tod, sagt mir das was, sagt mir diese stoische Haltung, was zu sagen, Gott, du musst das Schicksal nehmen, wie es kommt, und eben reg dich nicht auf. Das sind von ihr Versuche, sich, ich glaube, das ist die Formulierung an einer Stelle, wo sie sagt, es muss mir wohl gelingen, mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Trostlosigkeit zu ziehen. Und das ist ein Gefühl, was ich, wenn ich mich umschaue in meinem Umfeld, bei vielen Leuten, selbst wenn sie weniger extreme Dinge erlebt haben, dieses Gefühl, wo finden wir eigentlich noch Trost und Halt, außer dass uns irgendjemand sagt, ja, das wird schon wieder besser, weil der Impfstoff funktioniert. Also wo findet man sowas wie inneren Halt? Das ist, finde ich, eine der großen Fragen unserer Zeit.
In diesem philosophischen Zusammenhang, da fällt auch eine Definition von Stoizismus, die coolste, die ich bisher gelesen habe, Zitat, war Stoizismus je etwas anderes als die hohe Kunst, sich objektive Probleme subjektiv am Arsch vorbeigehen zu lassen. Da lacht man natürlich sofort, aber ernst jetzt, ist das, Frau Dorn, denn auch Ihre Kritik, stoisch sein, durchhalten, Augen zu und durch, das ist ja im Grunde momentan die Haltung, die uns allen angeraten wird. Und ja, was bleibt uns übrig, ne?
Naja, wir haben, fürchte ich, nur zwei Alternativen. Die eine ist, wir entwickeln eine stoischere Haltung gegenüber Krankheit und Tod, was uns sehr, sehr schwer fällt, weil die gesamte Moderne, die technologische, aufgeklärte Moderne seit Jahrhunderten auf dem Weg ist, dass wir den Tod immer mehr zurückdrängen, real, indem wir immer bessere Technologien, Medizin, Therapien entwickeln gegen Krankheiten und Tod. Aber am Schluss kommt er halt ärgerlicherweise trotzdem. Also das, was mal im Mittelalter ganz selbstverständlich war, dass man sein Leben im Bewusstsein des Todes verbringt. Wir machen eher das Gegenteil. Wir leben heute im Geist. Mensch, denk bloß nicht dran, dass du sterblich bist. Also entweder wir müssten zu einem Stoizismus in die Richtung finden. Das wird aber vermutlich schwierig, so wie die Menschheit, zumindest die westliche, geworden ist. Oder man braucht in der Tat dann einen größeren Stoizismus im Hinnehmen der Beschränkungen, die mit der Pandemiebekämpfung zu tun haben. Nur das ist sehr schön, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie beim Lesen hin und her gerissen waren zwischen, die gingen mir wahnsinnig auf den Keks und dann konnte ich wieder mit ihr gehen, weil eben, ich glaube, wir sind seit einem Jahr genau in dieser Schiffsschaukel, was die Maßnahmen angeht, was die Leute, die unterschiedlich mal gehen, einem die das alles sehr ernst nehmen mit den Maßnahmen, wahnsinnig auf den Nerv, dann denkt man wieder, ja, nein, doch, das sind doch die wahren disziplinierten Helden unserer Tage, die machen das richtig. Wir sind seit einem Jahr in einem eben unglaublichen Hin und Her und das, finde ich, muss beschrieben werden und nicht einfach vereinseitigend sagen, das ist die richtige Seite, da geht's lang, die haben recht. Das ist aus meiner Sicht das Einzige, was tatsächlich viel zu kurz wirft. Es geht immer nur, wir müssen diese hochgradigen Ambivalenzen anders aushalten, als wir das derzeit tun.
Am Ende sei keiner allein, heißt es. Ja, tröstlich, hoffnungsvoll am Schluss. Thea Dorn, schönen Dank für dieses Gespräch.
Jo, gern geschehen.
Und Trostbriefe an Max, der neue Roman von Thea Dorn, ist ab kommenden Montag im Handel erschienen bei Penguin mit 176 Seiten für 16 €.